Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze weite, schöne Welt. Heute ist der 3. März 2021 und dieser Podcast heißt Stabil durch den Wandel. Guten Morgen, Herr Popp.
Ja, so ist es. Guten Morgen, Frau Herrmann. Wir haben ein wirklich schönes Wetter heute zu erwarten, sonnig blauer Himmel und wir werden eine wirklich tolle Wanderung hier durch unseren Wald machen, durch die Winterlandschaft. Denke ich, das dauert natürlich noch ein bisschen, denn jetzt haben wir erstmal unseren Podcast zu machen und wir haben noch 9 Grad minus. Das ist doch wirklich ziemlich knackig und in den nächsten Tagen soll es sonnig bleiben, aber geht wieder auf 0 Grad hoch. Also es wird richtig mollig warm.
Vor allem Wanderung, ja. Wanderung hier. Also wir sind im Moment mit Spikes unter den Schuhen unterwegs und eiern hier mehr oder weniger bei unserem täglichen Spaziergang.
Ja, das aber auch nur, weil ich geräumt habe. Und wenn ich mit meinem Massey Ferguson 1754 für die Unkundigen, das ist ein Traktor, hier tatsächlich die Wege frei mache, dann glättet man natürlich auch ein bisschen das Eis auf den Gravel. Gravel, das ist dieser Schotterboden und dann entwickeln sich mal Eisflächen. Aber wenn wir durch den Wald stapfen, richtig durch den Schnee, ist es natürlich nicht glatt.
Hau, hau, hau.
Hau, hau.
So, in Berlin, Andreas, der Corona-Gipfel tagt heute. Ministerpräsidenten, die Bundeskanzlerin, alle ihre vielen wertvollen Berater stehen ihr an der Seite und es soll weiter über das Schicksal Deutschlands entschieden werden in Sachen Mikrobe. Gestern ist also schon ein Papier veröffentlicht worden, das eigentlich mehr oder weniger geleakt worden sein soll. Das hatten wir auch schon eingestellt, wonach also nix da von wegen geöffnet und gelockert werden sollte, sondern weiter gelockdownt. Und so sieht es im Grunde auch aus, auch wenn da im Moment ein bisschen Sand in die Augen gestreut werden soll und über Nacht merkwürdigerweise das Papier sich etwas verändert hatte. Also es scheint so zu sein, das mal vorweg, bevor wir da in die einzelnen Fakten kommen, es scheint so zu sein, Andreas, und das hörst du ja auch von vielen deiner Zuträger, die sich so angesammelt haben, bei mir kommen ja auch Informationen an, immer mehr Leute in Führungspositionen, in entscheidenden Positionen möchten das nicht mehr mitmachen, fühlen sich in ihrer Verantwortung, sagen, dass sie es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, was derzeit passiert in Sachen Lockdown-Maßnahmen und was noch alles so geplant ist.
Ja, selbst in den Fachgremien ist man an der Stelle tatsächlich sehr kontrovers unterwegs. Auch die Spaltungen gehen dadurch, weil man natürlich spürt, wenn man ein bisschen eins und eins zusammenzählen kann, welche Paradoxien verkauft werden, welche gegenteiligen Meinungen sich permanent austauschen und überhaupt kein Konzept erklärbar ist. Und die wenigen, die vielleicht manchmal noch denken können, die erkennen das natürlich. Und wenn die dann Fragen stellen, kriegen sie ein Problem und sie hängen natürlich alle finanziell ab. Also ist schon eine ziemlich blöde Situation.
Ja, und spannenderweise also, es wird immer mehr geleakt, immer mehr kommen geheime Papiere in den Umlauf, von denen sich gewisse Kreise in Berlin absolut nicht wünschen können, dass so etwas passiert. Und das ist aber aus unserer Sicht auch gut so, denn wenn Pläne auf dem Tisch liegen oder in der geheimen Schublade, die durchgezogen werden sollen und die nur noch wenig mit den Grundgesetzrechten der Menschen zu tun haben, dann ist es gut, wenn die im Vorfeld auffliegen, sodass nachjustiert werden muss und die Verwirrung immer größer wird. Das heißt, die Stringenz, mit der es durchgezogen werden soll, nicht mehr stattfinden kann.
Ja, genau so ist das. Und wir sehen das auch anhand der ständigen Nachjustierung in den Fachgremien, in den Ministerien, wo also tatsächlich die verschiedenen Schritte und die Beschlussvorlagen permanent geändert werden, weil eine hohe Unsicherheit bei den Systemspielern ist und die Treiber des Ganzen, das wissen wir ja mittlerweile, sind die Sachsen und die Bayern, also sprich der Ministerpräsident Söder, aber auch der Kretschmer, die spielen da offenbar eine relativ starke Rolle und die CSU speziell scheint da wirklich ziemlich stark mit drin zu stecken. Das letzte Briefing zum Beispiel, was gemacht wurde in einer ganz bestimmten, Gruppe von Spezialisten, die zentral in einem Briefing versorgt wurden mit Informationen, da war sogar die CSU mit anwesend und begleitet durch das Innenministerium und hat auch die Gremien mit dem Input versorgt. Hier geht es offenbar auch um viel Geld. Das schreiben uns tatsächlich die Leute, mit denen wir hier zu tun haben. Es gibt auch sehr gute Entwicklungen, das muss man mal ganz klar sagen. Also wir empfinden sie als gut, aber da kommen wir gleich drauf.
Ja, da kommen wir gleich drauf. Wir wollen jetzt erstmal mit den aktuellen Meldungen beginnen, was so veröffentlicht wird jetzt in den Mainstream-Medien, also beispielsweise der Tagesspiegel, der hat seinen aktuellen Artikel überschrieben: Merkel beugt sich Druck vor Corona-Gipfel, Lockerungen schon ab 100er-Inzidenz möglich. Also das ist Augenwischerei, was da hier in den Vordergrund gestellt wird. Es gab jetzt noch eine Schalte mit der Wirtschaft und die Kanzlerin muss also nachjustieren, muss einlenken, weil Hotel- und Gaststättengewerbe beispielsweise spricht davon, dass es nicht Lockerungen sind, sondern weitere Schließungsmechanismen. Und ihr Corona-Kurs, Merkels Kurs, gerät immer mehr unter Druck, sagt der Tagesspiegel, weil sich die Prioritäten verschieben. Also vor dem Gipfel gab es diesmal kein Expertengespräch mit Virologen, wie üblicherweise vor so einer Bund-Länder-Schalte, sondern eben mit der Wirtschaft. Und da ist bei den Spitzenverbänden und Gewerkschaften, offiziell heißt es so, der Unmut groß. Bund und Länder wollen zwar, und das ist ja jetzt das, was auf jeden Fall rausgekommen ist, schon bis Ende März verlängern die Lockdown-Maßnahmen. Aber nun soll es weitere Lockerungen geben, heißt es, eben wie gesagt, dieser Inzidenzwert 100. Diese vielen Gewerke, die jetzt Unzufriedenheit signalisieren und eben Informationen leaken, die weisen eben auch darauf hin, dass die Regierung tatsächlich mehr und mehr unter Druck gerät. Und es geht jetzt auch so etwas wie ein Misstrauen in den eigenen Reihen los. Man schaut sich die Leute an, mit denen man da zusammensitzt oder über Schalte zusammengeschaltet wird. Na, wer ist derjenige, der hier aus den eigenen Reihen sozusagen die Informationen nach außen trägt? Gut, was sind die wichtigsten Punkte der Vorlage für den Gipfel heute? Die Kontaktbeschränkungen sollen gelockert werden. Es sollen Treffen wieder möglich sein von 2 Haushalten mit bis zu 5 Personen. Dann, also ich meine, neulich hatten wir ja eine Meldung, ein Video, das hast du, glaube ich, auch gesehen, wo 2 Freunde sich treffen wollten zum Kochen und also aus 2 verschiedenen Haushalten waren, gemütlich einen kochen und ein kleines Weinchen dazu trinken wollten. Und plötzlich standen wie viel? 8 Polizisten im Haus?
Ja, ich glaube, 8 Polizisten als Sondereinsatzkommando quasi vermummt die Tür aufgebrochen und sind dann da reinmarschiert. Also das sind natürlich Methoden, die wirklich an finsterste Zeiten erinnern. Also da kann man wirklich sich nur noch an den Kopf schlagen, aber da hat es wohl irgendwie ein bisschen, haben die wohl gelacht und ein bisschen Spaß gehabt und dann kam wohl dieser hohe kriminelle Straftatbestand tatsächlich ins Gespräch. Es könnten sein, dass sich da mehrere Leute getroffen haben, vielleicht 5 oder 6 zum Kochen und das ist ja nun wirklich hochkriminell.
Das waren wahrscheinlich wieder wohlmeinende Nachbarn.
Ja, das ist tatsächlich so, die Blockwarte, die sterben nicht aus. Das ist in allen totalitären Strukturen immer wieder das gleiche Phänomen.
Schämt euch, kann man da nur sagen. So, weiter heißt es, liegt die Inzidenz also stabil unter 100? Man muss vielleicht dazu sagen, dass jetzt überall an den Schulen, in Kindergärten und so weiter, wenn die geöffnet werden, getestet wird, wie verrückt. Die Kinder lernen jetzt, sich selbst zu testen. Die Kinder werden so auf krankenhausmechanische Arbeiten vorbereitet, indem sie selber da ihre Tests auswerten. Das ist aus meiner Sicht, da würde ich gerne mal mit einem Psychologen drüber sprechen, was das diese Programmierung mit den Kindern für die Zukunft macht. So, grundsätzlich
machen soll,
danke. Grundsätzlich gilt aber weiterhin, heißt es, dass erst ab einer Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen geöffnet werden soll, der Einzelhandel. Und zwar mit dem Terminshopping Click and Meet. Das heißt, du kannst nicht einfach in den Laden reingehen und kannst einfach einkaufen, sondern du musst einen Termin vereinbaren und Begrenzung von einem Kunden je 10 Quadratmeter bis 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Andreas, Was dürften das für Experten gewesen sein, die solche Zahlen ausgerechnet haben?
Naja, das sind keine Experten im Sinne der Bevölkerung, ob es den Menschen gut geht aus meiner Sicht, sondern das sind politische Entscheidungen, die einer höheren Agenda folgen. Und ich habe hier aus der Beschlussvorlage von gestern hier Daten, wo sie sagen intern, dass aufgrund des Missmuts der Bevölkerung weitere Lockerungen zugestanden werden sollen, Geschäfte mit Termin, was du gerade schon sagtest, und ein Inzidenzwert von 70 wird hier zugrunde gelegt, 70 und unter 70, um überhaupt ein Treffen in Unternehmen zustande zu bekommen, zum Beispiel um etwas einzukaufen. Und wer das zugrunde legt, das ist natürlich immer die Frage, denn wir haben immer noch nicht die Grundlage geklärt, dass der PCR-Test und dieser Inzidenzwert tatsächlich auf die Infizierten hinausgeht, aber die Infektionen mit dem PCR-Wert überhaupt nicht gemessen werden können, isoliert, sondern alle, die irgendwelche Corona-Bruchteile in sich haben, auch wenn sie längst nicht mehr aktiv sind. Das heißt, viele Getestete, die positiv getestet werden, sind eben nicht infiziert. Dazu kommt noch die normale Fehlerquote des PCR-Tests. Das heißt, das ganze Ding stinkt natürlich zum Himmel, ist also eine politische Entscheidung.
Ja, interessiert aber keinen da in Berlin. Hier werden jetzt neue Maßnahmen verkündet. Heißt es zum Beispiel, liegt die Inzidenz stabil unter 100, kann ein Bundesland auch die Öffnung von Museen, Galerien, botanischen Gärten veranlassen. Ebenso können Individualsport alleine oder zu zweit und Sport in Gruppen von bis zu 10 Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich möglich sein, wenn die Inzidenz stabil unter 100 liegt. Blumenläden, Buchhandlungen, Gartenmärkte sollen ab 8. März öffnen dürfen. Die Begrenzung je Kunde wird etwas großzügiger gehandhabt als bisher geplant. Wenn die Inzidenz nach der Einzelhandelsöffnung weitere 2 Wochen lang unter 100 liegt, kann die Außengastronomie unter strengen Auflagen, vor allem bei der Personenzahl, wieder öffnen. Sitzen aber an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist ein tagesaktueller Covid-19-Schnell- oder Selbsttest der Tischgäste erforderlich.
Ja, das ist natürlich auch alles sehr theoretisch. Jetzt frage ich mich mal als Restaurantbesitzer, wie soll ich denn da in irgendeiner Form kalkulieren, zum Beispiel den Wareneinkauf? Wenn ich weiß, dass morgen eventuell einer sagt, wir haben wieder einen Inzidenzwert, der irgendeinen Punkt drüber ist, aufgrund der vermehrten Messungen alleine, kann man das ja alleine inszenieren. Das ist ja überhaupt kein Problem, die Statistiken sich so zurechtzubasteln. Durch die Anzahl der Messungen haben wir natürlich auch den Inzidenzwert, den wir basteln können, wie wir ihn brauchen. Und dann machen die morgen wieder zu. Jetzt hat der Restaurantbesitzer sich gerade mit Frischware eingedeckt und morgen ist der Laden wieder dicht durch einen Lockdown. Absurd. Was ich noch mal sagen möchte ganz kurz ist, warum wehrt sich die Wirtschaft nicht wirklich so dagegen? Wir haben gerade darüber gesprochen, das sagtest du, dass die Unternehmerverbände, das sind vor allem mittelständische Betriebe wie Restaurant, Reisebranche und so weiter, die haben natürlich nicht die starke Lobby. Aber die ganz entscheidende Lobby ist ja eigentlich die Industrie. Warum meldet sich die Industrie nicht? Und wenn ich mir dann ansehe, dass die Vorstände von großen Konzernen mit gigantischen Gehältern bestückt werden und man fragt sich, in welchem Verhältnis stehen diese Gehälter in Millionen, zig Millionen Höhe eigentlich zu ihrer Leistung als Manager, dass die gut verdienen, keine Frage. Und da muss man sich irgendwann die Frage stellen, wurde da ein Stück weit auch schon bereits eine bestimmte politische Richtung eingenordet, dass also heute ein Vorstand ein Hundertfaches eines normalen Arbeitnehmers verdient, während es früher eben halt nur das 30- oder 40-fache war, nur in Klammern, dann kann man sich natürlich fragen, ob man hier Seelen kauft. Und die Großen tatsächlich sind interessanterweise nicht am Markt. Wenn die großen Konzerne wie Siemens, VW oder sonst was auftreten würden mit ihren Vorstandsvorsitzenden, könnten die extremen Druck aufbauen, denn die gehen ja bei Frau Merkel ein und aus, wenn sie wollen. Und hier sehen wir, dass von hier aus tatsächlich eine Unterscheidung ist, der Großkonzerne, die offenbar politisch eingenordet sind, und der tatsächlichen Unternehmer, die jetzt mehr oder weniger geschlachtet werden. Das ist ein interessanter Gedankengang vielleicht mal.
Ja, ich habe hier gerade eine aktuelle Meldung aufgemacht, die sehr spannend ist. Die werde ich auch gleich noch nebenbei einstellen. Nämlich die Unternehmen BioNTech und Pfizer üben nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums seit Dienstag, den weltweiten Rückruf von Impfstoffen. Mhm. Die Bundesländer seien darüber informiert worden, so das Ministerium am Mittwoch, also heute in Berlin. Die Impfungen vor Ort sind durch den Test nicht beeinträchtigt, heißt es. Die Impfstoffzentren werden nur virtuell und nicht real in die Übung einbezogen. Der Impfstoff von BioNTech, Pfizer, gehört zu denen, die in der EU jetzt gerade und auch weltweit eingesetzt werden.
Naja, das wundert natürlich nicht, denn BioNTech selbst, ich muss das immer wiederholen, 2019 in einem Quartalsbericht durchaus in Erwägung gezogen hat, wenn auch nicht für wahrscheinlich gehalten, das muss man korrekterweise sagen, dass man mit schweren Impfschäden und auch mit hohen Todesfallraten zumindest kalkulieren muss. Und das war natürlich im Hinblick auf die Aktionäre und deren Renditen, die dadurch geschmälert werden könnten. Für die Menschen interessiert man sich vielleicht nicht ganz so doll an der Stelle. Natürlich auch nicht, wenn man betriebswirtschaftliche Auswertungen darstellt. Aber dass das natürlich dann natürlich argumentiert wird, jetzt von dem System und auch von BioNTech, dass die sagen, das wäre quasi ein Manöver vermutlich, so werden sie es verkaufen. Falls da mal was passieren könnte, der höchst unwahrscheinliche Fall, will man hier natürlich vorbereiten. So wird es argumentiert werden. Real könnte natürlich auch jetzt schon erkennbar sein, dass eine gigantische Problematik mit diesen Impfungen eintreten könnte. Ich denke an 1918, an die große Grippeimpfung in Spanien. Nach der Grippeimpfung starben extrem viele Leute. Die vielen Millionen Menschen, die gestorben sind im Rahmen der spanischen Grippe vor 100 Jahren, die waren zum größten Teil geimpft.
Das ist doch eine Verschwörungstheorie, die du hier mitteilst.
Nein, das ist es nicht.
Andreas, du hast aber hier gerade eine Grafik vorliegen, über die hatten wir vorhin schon mal vor der Sendung hier gesprochen. Vielleicht in diesem Zusammenhang gehst du darauf noch mal kurz ein.
Ja, das ist schon eine sehr spannende Grafik und du hast sie auf deiner Seite. Ich kann das jetzt nicht finden, wo das ist, aber jetzt wahrscheinlich einer der letzten Meldungen. Die erkennt man da sehr groß. Da hat man mal Folgendes gemacht. Nach der Impfung die Zahl der Sterbefälle mal kalkuliert in Altenheimen und die ist nach der Impfung explodiert. Also der Emittent dieser Information heißt Unser Mitteleuropa. Es ist eine bekannte große Plattform, die auch kritische Berichterstattung betreibt. Aber sie beziehen sich auf die Zahlen und Daten von RKI. Und wenn ihr diese Grafik mal lesen solltet, dann seht ihr einen kleinen blauen und einen orangen Balken. Und da sehen wir wirklich Erschreckendes, weil dieser blaue Balken beschreibt die Todesfälle über ein Jahr. Und zwar vom 01.01.2020 bis 27.12.2020. Dieser gelblich wirkende Todesfallbalken, der ein Vielfaches der gesamten Todesfallrate des gesamten letzten Jahres um ein Vielfaches potenziert und überschreitet, beschreibt die Todesfälle ab 28.12. bis heute. Das heißt, die Todesfallzahlen sind tatsächlich explodiert. Und wir können da auch sehen, dass wir dann eine Information hatten hier, und zwar Bewohner vor der Impfung. Wo finde ich es hier? Da gab es im Süden den Südkurier. Und die haben behauptet hier zum Beispiel im Südkurier, am 22. Januar war das, nach den ersten Corona-Impfungen im Seniorenpark Uhldingen-Mühlhofen gibt es schlechte Nachrichten. 11 von 40 Bewohnern, die am 31. Dezember geimpft wurden, sind in den vergangenen 3 Wochen an oder mit Covid-19 gestorben. Jetzt wird also tatsächlich argumentiert, dass diese extreme Potenzierung von vielen Toten dem Covid-Virus zugeschoben wird und natürlich nicht der Impfung. Und das bei diesen extrem unterschiedlichen Zahlen, das ist wirklich noch schwer zu begreifen. Wir sehen eines ganz deutlich, man hat zeitgleich mit der Impfung-Einführung von Mutationen von Viren gesprochen, also von verschiedenen Varianten, und gleichzeitig eine extreme, nahezu exponentiell ansteigende Todesfallrate von Menschen, nachdem man mit dem Impfen begonnen hat. Also wer das nicht erkennt, dann weiß ich nicht.
Ja, was heißt erkennen? Normalerweise wäre es ja nun die Aufgabe unserer großen Berater und Regierung in Berlin, dass das auf den Tisch kommt. Denn das sind ja exorbitante Zahlen. Merkwürdigerweise hört man darüber so gut wie gar nichts. Herr Wieler macht da seine Pressemitteilungen. Frau Merkel streitet sich mit den Wirtschaftsverbänden herum und mit dem Ministerpräsidenten. Und alle sagen, ja, wir wollen Leben retten. Wir wollen Leben schützen. Deswegen müssen wir Lockdown-Maßnahmen machen. Nur nebenbei sterben unendlich viele Menschen, ohne dass dies thematisiert wird. Also, ja, du möchtest was sagen.
Ja, also vielleicht noch mal zum Südkurier. Ich sehe das gerade. Das ist ja nun auch eine Mainstream-Zeitung. Und die schreibt zum Beispiel mit unter der Überschrift, weitere Verschwörungstheorie scheint sich zu bewahrheiten. Das schreiben die, das schreiben nicht wir jetzt. Selbst wenn dem so sei, bestätigt das nur die Verschwörungstheorie, dass auf die Testergebnisse aufgrund der hohen Fehlerquoten eben kein Verlass ist und dass Leute, die den Coronavirus symptomlos in sich tragen, durch die Impfung extrem gefährdet sind. Also hier werden schon ganz klare Aussagen gemacht.
Ja, also dies nicht am Rande, sondern mit allem Nachdruck sei diese Meldung hier bitte von euch auch aufzunehmen. Schaut euch bitte diese Statistik an. Die ist, also wenn wir nachher mit dem Podcast online gehen werden, wahrscheinlich 10 bis 15 Nachrichtenposts zurückliegend. Aber ihr erkennt es, weil die Statistik direkt gepostet ist. So, bitte verbreitet diese Statistik auch an jene, die vorhaben, ihre alten Eltern impfen zu lassen. Wir gehen noch mal in diesen Gipfel heute rein und da heißt es, also alles, was wir jetzt so an Öffnungsmöglichkeiten genannt haben, relativiert sich relativ schnell, wenn man den nächsten Satz liest. Noch größere generelle Öffnungen sollen aber erst möglich sein, wenn eine Inzidenz von 35 über 2 Wochen stabil gehalten werden konnte. Aktuell, so schreibt der Tagesspiegel, erscheint ein solcher Wert als unrealistisch. Neu eingeführt wird eine Notbremse. Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an 3 aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100, treten ab dem 2. Werktag danach die Regeln wieder in Kraft, die bis zum 7. März gegolten haben, also der ganz harte Lockdown, die strengeren Kontaktbeschränkungen und natürlich mögliche erneute Schließungen sind damit also verbunden. Und da schreibt der Tagesspiegel, eine also recht komplizierte Lösung. Und mehrere Bundesländer wollen am liebsten auch Merkels Inzidenzgrenze von 35 gleich durch die 50er-Grenze ersetzen, also noch früher größere Lockerungen ermöglichen. Aber so wie Frau Merkel vor einigen Wochen mit 100 angefangen hat und dann immer weiter runtergegangen ist, bei 50 war jetzt bei 35, Andreas, so ist ja aus unseren internen Quellen durchaus ersichtlich, dass es wahrscheinlich auch in Zukunft bei der 35 nicht bleiben wird, auch wenn man da jetzt erstmal eine Stockung reingegeben hat, weil der Widerstand schon so groß ist.
Also ich stelle mir gerade vor, wenn ich hier deinen ganzen Zahlenwirrwarr hier höre, den du hier gerade vorgearbeitet hast und ausgearbeitet hast, und da sind ja Recherchen für zuständig, ich bin ja nur ein journalistischer Laie und kommentiere hier eigentlich nur, aber wenn der Normalbürger noch arbeiten muss, im Homeoffice oder wie auch immer, sich um die Kinder kümmern muss, in einer besonderen Stresssituation ist, aufgrund dieses ganzen Irrsinns, den hier ist, also und man dann mit diesen Zahlen konfrontiert wird, da blickt ja keiner mehr durch. Das Ziel kann aus meiner Sicht nur sein, dass die Leute wirklich gebrochen werden. Lasst euch von diesen Zahlen auf gar keinen Fall verrückt machen. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Die Ziele sind relativ klar definiert. Vielleicht noch mal ganz kurz auch mal als Einwurf zu den guten Entwicklungen. Die Lieferketten zum Beispiel, ich komme gleich wieder drauf zurück. Die Lieferketten sind angespannt, aber sie funktionieren noch im Moment. Das ist wichtig. Die Grenzschließung Frankreich-Saarland war geplant, wurde aber nun zurückgenommen. Also man merkt auch, das System fängt jetzt an, wirklich massiv zu eiern. Und dieser Durchwurstelpragmatismus wird von vielen Menschen erkannt, auch wenn die Quantitätsmedien aus vollen Rohren mit ihren widersprüchlichen Informationen die Menschen beschießen. Zustimmung der Bevölkerung an den Maßnahmen, das sagen übrigens die internen Arbeitskreisen in den Ministerien, liegt mittlerweile nur noch bei knapp 40%. Das ist auch eine aus unserer Sicht sehr günstige Entwicklung. Die Impfquote übrigens bei den ich sage mal, in den Menschen im besten Alter, beziehungsweise die Impfbereitschaft, die insgesamt, die liegt bei mittlerweile unter 50%, vor allem bei den sogenannten, auch bei den Grünen interessanterweise, bei den Ärzten, vor allem bei den Wissenschaftlern, Ingenieuren und Leistungsträgern wie Ärzten, Pflegepersonal, und auch sehr niedrig ist die Impfbereitschaft bei Beamten. Also das ist schon spannend, die Leute, die damit beschäftigt sich mit den Themen, da ist die Impfbereitschaft offenbar außerordentlich schlecht. Der Lockdown soll also verlängert werden, das ist natürlich das Problem, und zwar bis vermutlich Ostern, das ist der momentane Stand. Aber was du gerade sagtest, dieser Exit aus der Lockdown-Strategie, der soll natürlich so sein, wie es das System sich vorstellt. Und es geht darum, das aus meiner Sicht möglichst zu verhindern. Aber auch hier wird klar, dass hier sehr viel Differenzierung nötig sind, das zu betrachten. Ein EU-Impfpass, der wird regelrecht durchs EU-Parlament jetzt getrieben. Und Geimpfte sollen dann einen grünen Impfpass bekommen. Daraus folgt, dass also ein Großteil der sogenannten Grundrechte dann wieder zurückkommt. Also das könnte natürlich die müde Bevölkerung überwiegend zum Impfen antreiben. Eine Übergangsfrist soll da geplant sein. Danach haben wir dann eine Zweiklassengesellschaft, vorerst mit Sonderregelung für Kinder. Also die Grundrechte, die zurückkommen, ist ja interessant. Der Begriff Grundrechte ist ja ein Grundrecht. Ein Grundrecht, was aber an Bedingungen geknüpft wird, ist kein Grundrecht mehr. Das heißt, auch hier ist eine ganz klare Widerspruch.
Ja, und vielleicht noch der Hinweis, es ist also der Zeitraum von heute bis Pfingsten angedacht, dass alle Menschen in Deutschland ein sogenanntes Impfangebot erhalten können. Und ja, und man kann sich natürlich dann auch zunächst noch aus verschiedenen Situationen heraus freitesten. Wir haben das gerade gehört, was Restaurants und so weiter angeht. Und Schulen, da wird ja jetzt auch das Schnelltesten für die armen Kinder eingeführt. Und es heißt aber, also bis Pfingsten soll jeder die Möglichkeit haben, geimpft zu werden. Heißt mit anderen Worten, Andreas, bis wann will man denn so viele wie möglich durchgeimpft haben?
Naja, so schnell wie möglich, vermutlich auch bevor die ganzen Nebenwirkungen auftauchen und dann die Schädigungen deutlich werden und man dann, was man ja gerade prüft jetzt bei Pfizer und bei BioNTech, eine Rückrufaktion macht, um dann die ganze Sache zurückzunehmen und sich dann eventuell medial groß zu entschuldigen, das haben wir alle nicht gewusst und damit haben wir alle nicht gerechnet, dass die Impfung doch nicht so günstig ist, wie wir es gedacht hatten. Zumindest könnte das dahinter stehen. Das ist jetzt eine Mutmaßung oder eine Verschwörungstheorie von mir. Vielleicht noch eins ist wichtig, dieser EU-Impfpass wird ja durch das EU-Parlament getrieben. Die nationale Entscheidung über die Nutzung bleibt aber im Land. Ist interessant. Polen zum Beispiel, die haben nur 28% Impfwillige. Die haben zum Beispiel abgesagt und die werden sich an der Green Card für die Bevölkerung nicht beteiligen. Das bedeutet, alle Polen können die Grundrechte in der EU auch ohne Impfpass haben. Spannend. Ist jetzt fast ein Antrieb, wenn man, dass man nach Polen auswandert. Also das ist natürlich abstrus, aber
wahre deine Worte, weil du weißt, manche sagen sofort, der Pop hat gesagt, wir sollen nach Polen auswandern und dann, nee. Sagt, nimm es bitte, relativier es.
Ja, ich relativiere es und nehme es zurück, behaupte das Gegenteil, weil wir wissen nämlich nicht, in welche Richtung es sich ergibt. Es sind immer nur Tagesaktualitäten, die wir diskutieren. Und wenn Polen momentan gesagt hat, wir haben abgesagt, dann heißt das nicht, dass sie es übermorgen auch noch machen. Die Diskussion ist auf jeden Fall im Gespräch. Auch Ungarn ist im Gespräch. Aber man sollte da vorsichtig sein, solche gravierenden Entscheidungen wie eine Auswanderung machen. Das sollte ein Scherz sein. Gut, dass du es nochmal ganz klar sagst. Denn das würde ja dazu führen, und das könnte natürlich auch dazu führen, dass ein Pole oder ein Ungare oder einer, der nicht dran teilnimmt, das könnte auch der Deutsche sein, wenn die Deutschen sich dagegen wehren würden, aber da habe ich meine Bedenken, dass ein Pole künftig auch ohne Impfstatus nach Deutschland einreisen kann, ein deutscher Lkw-Fahrer aber, der nach Deutschland zurückkommt, oder ein Österreicher dann nicht. Also hier wird die Absurdität eigentlich ziemlich klar. Also das Fazit ist, die Einschränkungen werden sukzessive immer weiter ausgebaut und das Ziel scheint es, so wird es dargestellt, in den Gremien, also in den tatsächlichen politischen Gremien, dass man quasi nichts mehr können kann. Also zuerst werden die Restaurants, dann geht es ums Einkaufen, Fitnessstudios, Urlaub, Konzerte, später dann auch Schulbesuche. Eventuell kann man sich gar nicht mehr versichern lassen, wenn man keine Impfung hatte und so weiter. Also hier gilt auf jeden Fall die Devise, durchhalten und sich nicht verrückt machen zu lassen. Das halte ich für wichtig.
Ja, und egal, welcher Druck aufgebaut wird, solange es geht, am besten grundsätzlich sich nicht impfen zu lassen. Das ist das, was die Regierung...
Wenn man es nicht will.
Wenn man es nicht will, natürlich. Wer sich, ja, gut, dass du es sagst. Also wer sich impfen lassen möchte, bitte, sehr gerne, muss jeder selber entscheiden. Aber wer es nicht möchte, weil er Bedenken hat, der soll wirklich alles dran setzen, dies auch nicht zu tun. Und nicht dem Beispiel von Dolly Parton zu folgen, die ich ja immer eigentlich ganz nett fand und schön fand. Die hat ja schon 1 Million US-Dollar gespendet an, ich glaube, Moderna. Also die Impfstofffirma, die in USA häufig hier, und die hat sich jetzt impfen lassen und hat dabei gesungen, Andreas. Und du kennst ja dieses schöne Lied von ihr, dieses Jolene, 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 ne? Kennst du? Und das hat sie umgedeutet und hat jetzt Vaccine gesungen. Ist das nicht schön?
Ja, es ist einfach furchtbar. Und ich habe sie auch mal ganz gut gefunden, hat sich damit auch für mich erledigt. Aber wir dürfen davon nicht ausgehen, dass Menschen, die bekannt und berühmt sind, über höhere Fähigkeiten verfügen, Zusammenhänge zu verstehen. Ich möchte noch mal eines ganz kurz sagen. Man hat ja tatsächlich, um die Bevölkerung mehr oder weniger sturmreif zu schießen, damit sie dann oder auszulaugen, damit sie sich impfen lassen, hat man ja große Unternehmen eingesetzt, wie zum Beispiel das IFO-Institut und E&Y, Ernst & Young. Und die werden also für viel Geld, die verdienen unendlich viel Geld an Rechnungen, die sie schreiben, um die Menschen tatsächlich in die Impfung zu treiben. Das ist ihr Job. Und mich wundert das gerade bei Ernst & Young, die ja nun sich auch keinen besonders guten Namen im Wirecard-Skandal gemacht haben, wo natürlich auch die mehrere große deutsche Politiker, zum Beispiel der Bundesfinanzminister Scholz und auch verschiedene andere, sich keinen guten Namen gemacht haben, die entweder mangelhaft oder vorsätzlich, das kann man nicht sagen, es gibt ja keinen Prozess, da tatsächlich Unmengen an Geldern vernichtet haben und massive Fehlentscheidungen getroffen haben. Ernst & Young war einer der Unternehmensberatung für Wirecard und hat die Bundesregierung und den Staat in ziemliche Schwierigkeiten auch damit gebracht und viele Menschen um große Geldsummen auch betrogen und trotz umgebracht. Das ist einfach so. Und jetzt kommt tatsächlich der Punkt, dass ausgerechnet dieses Unternehmen eine Führungsrolle in dieser Umsetzung dieser Vaccine-Geschichte hier vorzunehmen hat. Und man fragt sich natürlich, was steht eigentlich dahinter, dass Unternehmen trotzdem große Aufträge bekommen, obwohl sie in solchen Skandalen verwickelt waren? Oder bekommen sie genau deshalb diese Aufträge, damit sie an bestimmten Stellen ruhig sind?
Das wäre eine böse Verschwörung.
Ich habe die Frage nur gestellt.
Ach so, okay. Ja, du hast gerade gesagt, dass sich also einige europäische Länder weigern, da jetzt mit dieser Impfpassgeschichte der EU mitzumachen. Es gibt wohl auch Widerstand aus France. Also Herr Macron möchte das nicht. Er richtet sich eigentlich immer weniger auch nach dem Urteil seiner eigenen wissenschaftlichen Berater. Das hat jetzt gerade veröffentlicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das ist spannend, dass die so etwas ein bisschen detaillierter mal bringen. Es heißt in dem Beitrag, dass es jetzt Unmut gibt bei Ärzten, bei wissenschaftlichen Experten. Und es gibt ja da jetzt auch verschiedene Mutanten aus Südafrika, Großbritannien, Brasilien. Und Deutschland und Frankreich, das schreibt die FAZ, verfolgen nicht mehr die gleiche Strategie. Das tritt nirgendwo so deutlich zutage wie im lothringischen Departement Moselle, das an das Saarland und Rheinland-Pfalz grenzt. Das RKI hat das gut 1 Million Einwohner zählende Departement als Virusvariantengebiet eingestuft. Mehr als 80% aller Infektionen in Moselle gehen, so heißt es, auf Mutanten zurück. Aber die französische Regierung verweigert beharrlich striktere Maßnahmen wie Schul- oder Geschäftsschließungen. Wir machen nicht zu, zitiert das Journal du Dimanche Herrn Macron. Der Präsident hält sich seit Ende Januar zugute, dass er persönlich sich von den Lockdown-Empfehlungen seines Beirates der Wissenschaftler emanzipiert habe. Und die unterschiedlichen Vorstellungen von Berlin und Paris sind in Lothringen da jetzt aufeinander geprallt. Das sorgt natürlich wieder für Verwirrung, weil die Franzosen, die im Grenzdreieck zu Deutschland und zu Luxemburg hin und her pendeln müssen, 16.000 immerhin, müssen jetzt von seit gestern bei jedem Grenzgang ein negatives Testergebnis mitführen, das nicht älter als 48 Stunden ist. Also man ist natürlich generell überhaupt nicht amüsiert darüber, weder in Deutschland noch bei den wissenschaftlichen Beratern von Herrn Macron. Was könnte das denn bedeuten, Andreas?
Also erst einmal müssen wir unterscheiden, dass eine deutsche Regierung mit einer französischen in keiner Form überhaupt vergleichbar ist. Das ist nämlich eine Frage der Souveränität. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde als Staatsfragment und damit natürlich nicht die volle Souveränität bekommen hat. Das ist eine ganz wichtige Grundhaltung, die wir haben. Und an der Stelle ist es so, dass Deutschland sehr stark abhängig ist von der amerikanischen Politik und auch von der alliierten Politik insgesamt. Deshalb gibt es diesen alliierten Vorbehalt im Grundgesetz. Das halte ich schon für wichtig, an der Stelle mal zu sagen. Die Franzosen gehören aber selbst zu den Alliierten. Das heißt, ein Staatspräsident in Frankreich hat ganz andere Möglichkeiten, tatsächlich auch Entscheidungen zu treffen oder eigene Gedanken zu haben. Auch dort besteht die Gefahr, dass man die Regierungen, ich sage mal, kaufen könnte oder dass man durch Geldflüsse aus Nichtregierungsorganisationen oder aus irgendwelchen Unternehmensverbänden, Lobbyistenverbänden, tatsächlich Politiker auf seine Seite zieht. Aber es gibt noch eine gewisse Staatssouveränität. In Deutschland ist das wesentlich problematischer. Ich möchte das ganz deutlich mal hier auch als Zitat heranziehen, Gregor Gysi von den Linken, der das ganz deutlich gesagt hatte, dass eben dieses Staatsfragment Deutschland wirklich eins der Hauptprobleme ist. Das heißt, von Deutschland können wir relativ wenig erwarten. Die stehen natürlich ganz klar die Hände an der Hosennaht und führen aus meiner Sicht, während Franzosen oder Engländer, die sogar den Brexit gemacht haben und so weiter, da ganz anders aufgestellt sind. Das ist einer der wichtigen Voraussetzungen auch für freie Entscheidungen, ist die Freiheit des Staates. Und wenn wir wissen, dass die EU das Ganze vereinnahmt, dann haben wir natürlich in Frankreich oder auch in Polen oder auch in Ungarn an bestimmten Stellen immer wieder mal Leute, die sagen, nein, wir sind damit nicht einverstanden, was die EU macht. Da ist natürlich Deutschland komplett stromlinienförmig aufgestellt.
Also wenn ich dir eine Frage stelle zu dieser Problematik mit der Epidemie oder Pandemie, dann ist schon spannend, was man da als weit gefächerte Antwort bekommt. Vielen Dank, Herr Popp, für diese Auskunft. Ich möchte aber noch mal zu dem, was du neulich schon mal vor wenigen Wochen hier geäußert hast. Wir reden ja hier auch jetzt wieder durch den aktuellen Gipfel in Berlin, Corona-Gipfel, Mikroben-Gipfel, über die Staffelung der Inzidenzwerte. Und ich meine, wo viel getestet wird, da ist ein hoher Inzidenzwert, ist ganz klar. Und diese Vorstellung erinnert mich so ein bisschen an diese CO2-Debatte, dass wir bis 2050 auf null CO2 auf der ganzen Welt kommen sollen, was schlichtweg nicht möglich ist, weil wir müssen ja noch ausatmen, Andreas, da kommt ja auch was raus.
Nee, es ist nicht null CO2, sondern CO2-neutral. Das ist ein Unterschied. Das heißt, das CO2, was die Pflanzen aufnehmen und in Sauerstoff umwandeln, dass wir nicht mehr dem gegenüberstellen. Das ist übrigens von der Grundlage her gar nicht mal so schlecht. Man könnte zum Beispiel durch große Baumanpflanzungen und die Renaturierung der Regenwälder, was ja fast kaum noch geht, weil sie ja nachhaltig zerstört wurden, könnte man das auch anders regeln.
Okay, also das war deine Erklärung dazu. Ja, ja, alles klar. So, und da soll bis 2050 soll man ja auf neutral kommen. Und aber was die Pandemie angeht, da sind ja die internen Bestrebungen durchaus auch unter die 35er-Marke zu kommen, die ja jetzt schon heftig umstritten ist. Man traut sich im Moment wahrscheinlich wenig darüber zu reden, aber die Zielmarke ist gesetzt, nämlich Zero Covid, also auf Null. Und spannenderweise, das ist ja eine Kampagne, eine weltweite Kampagne, die ähnlich wie bei den Klimawandelzielen ganz stringent zusammenarbeitet. Meist sind es linke und grüne Kreise, die sowas gründen. Und diese Zero-Covid-Kampagne, warum wundert es mich nicht, da ist bei drei Gründern auch natürlich wieder jemand aus Deutschland dabei, aus Berlin. Und kurz vor den Beratungen, also heute, hat die Zero-Covid-Kampagne einen eigenen Stufenplan zur Bekämpfung der Pandemie ausgearbeitet. Das hat die Initiative von Wissenschaftlern, Ärzten, Pflegekräften und Künstlern mitgeteilt, die eben für eine weitere Senkung auf Null eintritt. Und der Plan sieht drei Stufen vor, abhängig von der Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Eine Vollbremsung bei einer 7-Tage-Inzidenz über 10, die ja von der Regierung auch schon diskutiert wurde, eine vorsichtige Öffnung bei einer Inzidenz unter 10 und eine grüne Stufe bei einer Inzidenz unter 5. Und diese Vollbremsung erfordert nach Angaben dieser Kampagne Zero Covid, und das hat die Sprecherin Gisem Fesli gesagt, die erfordert also sofortiges Handeln, um eine exponentielle Ausbreitung des Virus zu verhindern. Bei einer Inzidenz von 10 und mehr sollten unter anderem Wirtschaft, Einzelhandel und Schulen heruntergefahren und geschlossen werden. Die Priorität der zweiten Stufe, vorsichtige Öffnung, liege auf Lockerungen im Bildungsbereich, insbesondere bei Kitas und Schulen. Parallel solle der Freizeit- und Kulturbereich leicht geöffnet werden und so weiter und so weiter. Ziel der grünen Stufe ist es, den Angaben zufolge, das Infektionsgeschehen dauerhaft auf Null zu senken. Unternehmen, die mit Hygienekonzepten wieder öffnen, sollten regelmäßig kontrolliert werden. Unter anderem sollten die industrielle Massentierhaltung gestoppt und Treibhausgasemissionen deutlich reduziert werden. Wörtlich, es gilt, Naturzerstörung und Klimakrise konsequent zu bekämpfen, um ein Zeitalter der Pandemien zu verhindern. Alle drei Stufen sollten von sozialpolitischen Schritten wie etwa der Anhebung des Kurzarbeitergeldes flankiert werden, und finanziert werden sollten die Maßnahmen mit Hilfe von Sonderabgaben auf Unternehmensgewinne und sehr hohe Vermögen. So, das hat das Wall Street Online gestern veröffentlicht. Ich komme mal gleich noch, Andreas, zu den weiteren Schritten. Aber hier ist zum ersten Mal auch sehr klar die Agenda des Great Reset von Klaus Schwab erkennbar. Nämlich, dass man die Pandemie zusammenfasst mit im Prinzip einer Umstellung der Weltbevölkerung auf vegetarisches bzw. veganes Essen. Die Massentierhaltung soll gestoppt werden, Treibhausgasemissionen deutlich reduziert werden. Das heißt, diese Themenkomplexe werden jetzt zusammengefasst.
Ja, man sieht, mit welch hoher Intelligenz wir hier zu tun haben, indem wir hier tatsächlich bis zu gegenteilige Themen komplett vermischen und machen sie vermeintlich deckungsgleich mit Gewalt. Also wir drücken sie zusammen, als würden sie zusammengehören. Letztlich ist es so, ich habe eins gelernt, wenn wir uns ansehen, die großen Propagandastrukturen, die in den Medien durchgezogen werden, dass das, was dort an Überschriften steht, nicht das ist, worum es geht, sondern das sind immer die Ablenkungsmanöver bis hin zu falschen Flaggen, damit die Leute etwas haben, womit sie sich beschäftigen und die tatsächlichen Entscheidungen und die tatsächliche politische Agenda nicht miterkennen. Hier sind natürlich Begriffe drin, wie zum Beispiel Massentierhaltung abschaffen. Und jeder sagt, ja, ich bin dafür. Und aus diesem Grunde ist schon dieses Papier damit gut besetzt, förderlich besetzt, dass man sagt, oh ja, ich will nicht, dass das gemacht wird. Es geht um eine vegetarische Lebensweise, die man hier ins Leben stellt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch ja, damit kann ich mich identifizieren, wenn ein Ziel ist tatsächlich, eine vegetarische Lebensweise in irgendeiner Form für die Zukunft der Menschen, würde ich das gut schaffen. Die Frage ist, wie soll das genau passieren? Denn wir haben doch sehr viele Menschen. Oder will man sie vorher noch eliminieren? Oder wie stellt man sich das vor? Hier entstehen eigentlich die Probleme. Das heißt, wir haben hier so eine, wie gesagt, hybride Führung, die in eine Richtung geht, um tatsächlich im Hintergrund dann die neuen Strukturen aufzubauen. Ein interessanter Bereich ist hier, es sollen quasi die Reichen zur Kasse gebeten werden. Wer sind diese Reichen? Ist das Bill Gates? Ist das Herr Schwab? Ist das Elon Musk? Oder wer ist das eigentlich? Und da könnte man von der Seite natürlich mal eine ganz klare Aussage machen, und zwar eine rechtsverbindliche Äußerung, dass die Reichen wie Bill Gates und alle, wie sie da sind, sagen, okay, wir machen eine notariell verbindliche, am besten unter Völkerrecht stehende Erklärung, dass wir in beispielsweise 2 Jahren unser gesamtes Weltvermögen, was wir haben auf dieser Welt, das ist ja fast die ganze Welt, die denen gehört, oder zumindest die Hälfte, dass man die wieder zur Verfügung stellt den Menschen, um dann den Great Reset gemeinsam durchzuziehen und sie sich dann auch einordnen in die Gruppe der Menschen, die jetzt von ihnen gesteuert werden. Das habe ich nicht gehört. Hier sind Leute im Gegenteil, die machen immer noch die großen Spekulationsgeschäfte nach wie vor, und zwar größer denn je. Die haben noch nie so viel Geld verdient wie im letzten Jahr, wo die Masse im Prinzip verarmt wurde und die Ultrareichen verreichter wurden, noch verreichter. Aber von dort kommt es nicht. Wenn man von Reichen spricht, spricht man nämlich von denjenigen, die, was weiß ich, über 100.000 Euro Einkommen haben oder sonstig, also die Leistungsträger der Gesellschaft aus dem Mittelstand. Und ich bezweifle, dass das die Ultrareichen sind. Für mich reine Ablenkungsmanöver von ganz anderen Strukturen.
Ja, Enteignungen, das geht ja in die Richtung, ne?
Ja klar, die Enteignung liegt davor, ja.
Ich möchte mal, bevor wir zu dem Thema, das du letztes Mal angekündigt hast, nämlich was das die Goldpreise, Goldhandel und so weiter angeht, möchte ich noch einmal etwas kurz wiederholen. Wir haben im Herbst vergangenen Jahres eine sehr gute Rezension gelesen über das im Juli 2020 veröffentlichte Buch des WEF-Gründers Klaus Schwab. Das heißt Great Reset. Das ist ja ein Titel, ein Begriff, von dem Sie sich jetzt gerne wieder ein bisschen zurückziehen wollen. Das ist Ihnen wohl zu sehr um die Ohren gehauen worden, der große Umbruch, der große Transformationsprozess, den Sie selber eingeleitet haben, durch die Lockdown-Politik einer Mikrobe, die für sehr viel gefährlicher bezeichnet wird und hochgejazzt wird, als sie es nach Aussicht und Ansicht vieler, vieler Experten nicht ist. Also, und was sind die beispielhaften Originalzitate der größten von Herrn Schwab angenommenen Bedrohungen durch diese gerade historisch anmutende Pandemie? Ich möchte die Punkte kurz vorlesen und dann könnt ihr mal abgleichen, dass sich das im Herbst noch anders angefühlt hat, wenn man das hört, als heute, wo man vieles doch schon leider bestätigt sieht. Also, die Covid-Krise wird uns in die schwierigsten Zeiten stürzen, denen wir seit Generationen gegenüberstehen. Millionen von Unternehmen werden untergehen. Der durch den Lockdown hervorgerufene Schock für die Weltwirtschaft ist der bisher schwerwiegendste und abrupteste in der aufgezeichneten Wirtschaftsgeschichte. Spannend, dass er das alles schon wusste damals, ne?
Ja, es war logisch. Ich meine, wenn man einen Plan aufstellt, dann weiß man auch in etwa, wie er verläuft. Und wenn man über die Mittel verfügt, dann weiß man auch, dass der Plan läuft.
Ja, weiter heißt es: Es wird eine weltweite Arbeitsmarktkrise von gewaltigen Ausmaßen entstehen. Eine der größten Gefahren für die Zeit nach der Pandemie sind soziale Unruhen. In einigen extremen Fällen könnte dies zum Zerfall der Gesellschaft und zum politischen Zusammenbruch führen. Für viele solcher Staaten wird die Pandemie der exogene Schock sein, der sie zum Scheitern bringt und noch weiter herabsinken lässt. Eine der offensichtlichsten Folgen für die reicheren Teile der Welt des wirtschaftlichen Elends ist, dass die Unzufriedenheit und der Hunger in den fragilsten und ärmsten Staaten eine neue Welle der Massenmigration in ihre Richtung auslösen wird. Eine Rückkehr, das sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen, was Herr Schwab da geschrieben hat, eine Rückkehr zum normalen Geschäftsbetrieb wird nicht passieren, weil es nicht passieren kann.
Er meint damit eigentlich nicht passieren soll.
Genau. Also, und die Ziele, er sagt, das alles führt uns in eine bessere Welt, in eine integrativere, gerechtere, respektvollere gegenüber Mutter Natur. Komischerweise wird da der Begriff Mutter benutzt, ja, obwohl ja seine Tochter für die Gendersprache weltweit mit eingesetzt ist, wo ja gerade aus der amerikanischen Verfassung und auch schon aus deutschen Behördensprachen solche Begriffe wie Mutter und Vater entfernt werden und durch Elternteil 1 und 2 ersetzt werden.
Naja, man nutzt ja sowieso Begriffe nur dann, wenn man sie will. Man spricht ja auch von Rassismus oder von rassischen, ich sag mal, Diffamierungen, obwohl man auf der anderen Seite abstreitet, dass es Rassen gibt. Man spricht auch von Frauenunterdrückung, obwohl man die Geschlechter eigentlich ablehnt und sagt, es gibt gar keine Frauen und Männer. Das sind ja alles Widersprüche und in dem Bereich natürlich auch.
Und man spricht ja auch gerade in diesen Kreisen von dem bösen weißen alten Mann, der alles kaputt gemacht hat, während man gleichzeitig behauptet, es gebe Rassismus nicht.
Ja, genau. Das sind die einfachsten. Ist doch schön, wenn der Tag Struktur hat, wenn man morgens früh schon ein Feindbild hat.
Genau. So, Andreas, jetzt möchte ich aber zu dem Thema Edelmetalle kommen, weil du hattest es angekündigt, das sind immer wieder eine Menge von Fragen, die an dich herangetragen werden. Die Edelmetallpreise, die ja zwischendurch auch ganz schön hochgegangen sind, steigen im Moment eher nicht. Wie bewertest du das?
Also da wird momentan relativ viel Unruhe verursacht, auch um die Menschen von den physischen Edelmetallen wegzubekommen. Man spricht von Edelmetallen, meint damit aber eigentlich auch die Edelmetallmärkte auf Papierform. Das sind natürlich auch Wetten auf Metallpreise, die da alle mit einfließen und die eine großen Einfluss haben auch auf die Preisentwicklungen. Ich glaube einfach, wir müssen erkennen, dass wir momentan ein Finanzsystem haben, welches sich in der Kernschmelze befindet. Und dadurch, dass die EZB zum Beispiel die Staatsanleihen jetzt mit höheren Renditen versehen hat, das heißt die Renditen auf Staatsanleihen, das bedeutet, dass die Staaten, die sich jetzt finanzieren, tatsächlich mit höheren Zinsen versehen werden, diese Staatsanleihen. Das bedeutet, das wirkt so, als würde das Zinsniveau steigen und das führt natürlich auch zu erhöhten Geldmengen. Das führt natürlich auch dann zu erhöhten Investitionen. Und wenn tatsächlich diese Gelder, die dort reingehen in die Wirtschaft, tatsächlich nicht den kleinen mittelständischen Unternehmen zufließen, sondern tatsächlich, ich sage mal, wieder den großen oder denjenigen zufließen, die das Geld schon haben, dann kommt die Frage, was macht man mit dem Geld? Und dann haben sie immer investiert in Edelmetalle oder auch in Immobilien oder andere Dinge oder in Aktienmärkte vor allem. Aktienmärkte waren besonders davon betroffen. Die sind ja völlig überbewertet. Und wenn jetzt aber die Zinsen steigen der Staatsanleihen, dann bedeutet das, dass viele Menschen dann reagieren und sagen, okay, ich gehe jetzt aus Edelmetallen raus und gehe in Staatsanleihen rein. Wenn wir wissen, dass sich aber das Geldsystem gerade im Finale insgesamt befindet, ist das natürlich eine sehr kurzfristige Denke. Sollten also die Preise im Moment ein bisschen volatil sein, ein bisschen schwankend, ist es jetzt ideal für die Menschen, die jetzt noch Edelmetalle haben wollen, sie sich tatsächlich damit noch weiterhin einzudecken und die Ruhe zu bewahren und sich auf gar keinen Fall dabei zurückzunehmen. Man muss wissen, dass die Bundesbank, die Deutsche Bundesbank, aufgrund der EZB-Politik in diesem Jahr, also im letzten Jahr, zum ersten Mal übrigens keine Gewinne ausgeschüttet hatte. Das bedeutet, die Bundesbank muss aufgrund der hasardeurhaften Politik der EZB, so würde ich es beschreiben, extreme Risikoreserven bilden, weil wenn nämlich das Zinsniveau steigen sollte, weil jetzt auch die Inflationsraten steigen, dann bedeutet das natürlich auch, dass die Staatsverschuldung mit höheren Zinsen versehen wird. Jetzt frage ich mich, wie die deutsche Staatsverschuldung zum Beispiel noch rückgeführt werden kann, selbst ohne Zinsen. Aber wenn jetzt noch das Zinsniveau steigen würde, was Frau Lagarde gesagt hat, das wird nicht passieren, dann bedeutet das natürlich quasi den Staatsbankrott. Also wir bewegen uns auf so fragiler Weise, dass man jetzt diese ganzen Details gar nicht diskutieren sollte, sondern versuchen sollte zu sehen, was ist werthaltig und was ist wertlos, zumindest solange wir dieses System noch haben.
Ja, und die Aktienkurse, die hängen ja auch vom Profit des Unternehmens ab. Wie werden sich denn die Bewertungen aus deiner Sicht verändern, Andreas? Also die rot-grüne Ideologie verändert ja offenbar im Moment alle Parameter.
Ja, und da sind wir natürlich schon wieder beim Great Reset. Und das ist auch ganz wichtig, denn der Great Reset sagt ja, dass wir eben nicht mehr auf Wirtschaftswachstum aufbauen. Über Jahrzehnte hat man uns dogmenhaft erklärt, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und seit Jahrzehnten in meinen Vorträgen, in meinen Veröffentlichungen sage ich, der Irrsinn vom Wachstum ist das Problem. Und dieselben Leute wie Frau Merkel, die noch vor ein paar Jahren gesagt hat, wir brauchen Wachstum, sagt jetzt, wir müssen jetzt eine nachhaltige Politik machen und Wachstum ist das falsche Dogma. Was bedeutet das? Wenn Unternehmen so aufgebaut sind, dass die Unternehmensbewertungen, sprich die Aktienkurse oder auch sonstigen Bewertungen, natürlich natürlich daraus resultieren, wie profitabel das Unternehmen ist. Und die Profitabilität des Unternehmens hängt natürlich auch vom Erfolg, sprich vom Wachstum ab. Wie viel Marktanteile hat das Unternehmen? Die Wege waren falsch, aber das sind die Parameter, nach denen die Bewertungen der Aktienkurse zustande gekommen sind. Und wenn jetzt beispielsweise die neue Agenda heißt, wir müssen schrumpfen, weil wir eben halt nicht mehr Wachstum wollen, weil wir nachhaltig arbeiten, dann sind die Parameter für die Bewertung von Aktien weg. Man kann daraus relativ einfach ableiten, dass damit die Grundlagen für die Aktienbewertungen nicht mehr da sind, so wie es früher mal war. Da gab es das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Da hat man dann gesagt, wie hoch darf die Rendite eines Unternehmens sein im Verhältnis zum Aktienkurs. Da gab es einen KGV von 15 oder maximal 20. Also wenn beispielsweise ein Unternehmen im Jahr 5 Euro an Rendite an die Aktionäre ausgeschüttet hat, an Dividende, so nennt man das, dann habe ich das mit 20 multipliziert und kam auf einen Wert von 100. Wenn der Aktienkurs also bei 100 war, dann war er relativ hoch bewertet, aber durchaus noch in Ordnung im Verhältnis zur Rendite oder zur Dividende, die ausgeschüttet wird. Diese Zahlen gelten heute gar nicht mehr. Heute werden Aktien noch empfohlen, die einen Kursgewinnverhältnis haben von 100. Also wo der Kurs dann liegt, dann bei 1000 statt bei 100. Und das sind die irrsinnigen Dinge und die sind so hoch bewertet. Und wir müssen einfach erkennen, dass die Schrumpfungsziele dazu führen werden, dass die Aktienmärkte kurz oder lang, das muss nicht erst eintreten, sondern allein die Kenntnis dieser neuen Parameter reicht aus, um relativ kurzfristig die ganzen Aktieninvestmentfonds beispielsweise auch kollabieren zu lassen, die auf Aktien laufen. Jetzt sagen natürlich die Berater, Bankberater, ich bin kein großer Freund von Bankberatern, muss ich ganz offen sagen, weil es sind keine Berater, sondern es sind Bankproduktverkäufer. Die Banken haben sich tatsächlich das Image gegeben, beratend zu sein, wie ein Steuerberater oder ein Rechtsanwalt, also objektiv zu beraten. Das ist auch bei Banken nicht der Fall.
Kann man das so verallgemeinern, 100%, oder gibt es Ausnahmen?
Nein, da gibt es keine Ausnahmen, weil Banken ganz klar, wie jeder andere auch, beraten muss im Interesse seines Unternehmens. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Die meisten Menschen, die Masse der Menschen, lassen sich in ihren Kapitalanlagen von Bankern beraten. Ist das klar?
Ja, ne? Ja.
Aber die Masse der Menschen hat kein Geld. Auch klar?
Ja.
Genau, da gibt's den Zusammenhang. So einfach ist das. Eins und eins ist zwei. Und das soll nicht heißen, dass das jetzt ein böses Bashing von Banken ist. Die machen ihren Job wie jeder andere, ein Versicherungsvertreter oder ein Investmentfondsvertreter oder ein Immobilienverkäufer. Aber die treten wenigstens mit dem Begriff Verkäufer auf. Und man weiß, die verkaufen und bekommen Provision, während die Banken sich das Image des Beraters gegeben haben. Und diese Nummer ist natürlich schon längst aufgeflogen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Aktien werden schon relativ kritisch sich in Zukunft auf Dauer verhalten können. Das gilt auch für Amazon und auch für die großen Big-Tech-Unternehmen. Auch die sind von der Schrumpfung betroffen im Rahmen des Great Resets.
Ja, und letzte Frage mal zu diesem Komplex, was das Thema Immobilienpreise angeht. Da gibt es ja auch schwere Schwankungen je nach Region. Nehmen wir mal jetzt Deutschland, wo ja auch lange das Lastenausgleichsgesetz schon thematisiert wurde von Herrn Gabriel, glaube ich, April letzten Jahres bereits. Was kannst du dazu sagen?
Ja, also die Immobilienpreise sind tatsächlich ein großes Problem, weil da natürlich viele Emotionen eine Rolle spielen. Heute ist es ja nicht mehr wie bei den Aktionären, dass man sich als Aktionär mit seinem Unternehmen identifiziert und zusammenhält und auch versucht, durch Krisen durchzugehen und weil man emotional verbunden war mit dem Unternehmen. Das war früher mal so, sondern heute ist das alles just in time. Man kauft, nimmt den Gewinn weg und verkauft die Kiste wieder und weg ist und neu. Es ist also wirklich sehr unmenschlich geworden. Bei Immobilien spielen allerdings bei den Privatbürgern und vor allem, das ist unsere Klientel, mit denen wir hier zu tun haben, kleine mittelständische Betriebe, nicht die Konzerne und großen Kapitalsammelbecken, die wir hier versuchen zu beraten mit unseren Informationen. Und Menschen haben tatsächlich eine tiefe Beziehung oft zu ihrer eigenen Immobilie, zu ihrem Haus. Das ist das Nest, das ist der Nestbau. Das sind menschliche Dinge, die eine Riesenrolle spielen. Und wenn ich dann da so manchmal locker flockig sage, das tut mir auch manchmal leid, wenn ich dann sage, pass mal auf, verkauf die Kiste, die Gefahr ist einfach zu groß. Und ich sehe dann in die verzweifelten Augen, ich verstehe das. Die Immobilienpreise sind extrem überhöht, ganz eindeutig, weil extrem viel Geld gedruckt wird aus dem Nichts heraus. Das wird aber nicht in nachhaltige Zukunftsprojekte investiert, sondern in Hilfsmaßnahmen, um die Unternehmen noch am Laufen zu halten, die gerade am Absterben sind und es zum Schluss auch zum Großteil tun müssen. Und diese Gelder suchen natürlich dann irgendwelche Anlagen. Und da viele Menschen verunsichert sind, versuchen sie ihr Kapital zu sichern in Betongold. Und dann kaufen sie Immobilien. Und Riesensummen fließen nicht nur in die Aktien, sondern auch in die Immobilien. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn die Immobilienpreise jetzt so exorbitant nach oben gestiegen sind, machen wir uns nichts vor. Welcher normale Arbeitnehmer kann sich denn heute überhaupt noch eine Immobilie leisten? Stellen wir uns mal vor, es gäbe einen Zinssatz von 7 oder 8% für die Immobilienkredite, dann wäre nichts mehr möglich, gerade aufgrund der Nulllinie, wo man bei 1 oder 2% Zinsen liegt für einen Kredit, für eine Immobilie, kann man sich maximal überhaupt noch was leisten, was Kleines. So wie es früher war in meiner Kindheit, dass ein Alleinverdiener sich eine Immobilie leisten konnte und die Frau war zu Hause, konnte sich um die Kinder kümmern und der Mann war Arbeiter in einer Fabrik, das ist völlig undenkbar, weil die Immobilienpreise durch die aufgeblähte Geldmenge extrem überbewertet sind. Keiner kann sie sich mehr leisten. Wenn sie sich aber keiner mehr leisten kann, kann sie auch irgendwann keiner mehr bezahlen. Nun ist die nächste Situation, die Mietpreise leiten sich auch aus den Immobilienbewertungen ab, aus den Immobilienkursen, so wie sie momentan gerade bewertet ist. Und diese Immobilienmieten sind mittlerweile auch so extrem groß, dass sie sich kaum noch einer leisten kann. Das bedeutet, wir haben unglaublich viel Nachfrage nach Wohnraum. Ich denke allein, die vielen Menschen, die neu zugereist sind in die Bundesrepublik in den letzten Jahren, die suchen auch alle Wohnraum. Die Frage ist, sind sie in der Lage, angemessene Mieten zu bezahlen? Und wenn die Masse der Nachfrage den Mietpreis irgendwann festlegt, was bezahlbar ist, dann wird man froh sein, dass man überhaupt noch einen Mieter findet. Und das wird natürlich zu einem Zusammenbruch der Immobilienpreise führen können. Das ist meine Prognose dazu und ich würde da sehr vorsichtig sein. Und mit dem Lastenausgleichsgesetz ist es eine große Gefahr. Nehmen wir an, es wird eine Zwangssteuer, das ist nichts anderes als eine Zwangssteuer, auf die Immobilienpreise genommen. Und zwar auf der Basis der heute völligen Überbewertungen. Und jetzt habe ich eine Schuld. Die Immobilie hat einen Wert von 100.000. Ich bin gleich durch. Die Immobilie hat einen Wert von 100.000 und jetzt bekomme ich meinetwegen eine Schuld eingetragen von 50.000, wie das Anfang der 50er Jahre war, nach dem Zweiten Weltkrieg. Also nichts Neues hat es schon gegeben, gibt es alles noch. Und jetzt würde aber danach die Immobilie in ihrem Wert verfallen, ich sage mal, auf 20.000. Dann habe ich 50.000 Schulden auf meine Immobilie, die mal 100 wert war, die heute aber nur noch 20 wert hat. Und jetzt kommt irgendwann die Bank und sagt nach dem Motto, oder der Staat, und sagt, wo sind denn deine Sicherheiten? Die Immobilie hat den Wert gar nicht mehr für diese Hypothek, für diesen Zwangshypothek, die dort gelaufen ist. Das könnte dann auch dazu führen, dass dann gerade finanzierte Immobilien in die Zwangsversteigerung gehen. Das gibt einen weiteren Schub der Immobilienpreise nach unten, weil das Angebot der maroden Immobilien immer größer wird. Und das führt dann eventuell dazu, das wäre jetzt der Worst Case, die Leute, die eine schuldenfreie Immobilie haben, haben plötzlich keine Immobilie mehr und stattdessen sogar noch Schulden übrig. Ich will jetzt keine Panik verbreiten, aber man muss sich dieses Worst Case einfach mal vor Augen führen, in welche Richtung es im schlimmsten Fall, ich glaube nicht, dass es so schlimm wird, wir müssen trotzdem entspannt sein. Ich halte es trotzdem wichtig, dass man sich Gedanken macht und sich überlegt, wenn die Immobilie der größte Wert ist, den eine Familie hat, dann sollte man sich überlegen, ob man diesen Wert um jeden Preis halten will. Eine Immobilie bedeutet...
Den Wert schon.
Die Immobilie selbst könnte sich zu einer Kugel am Bein entwickeln. Eine Immobilie heißt ja deshalb Immobilie, weil sie immobil ist. Man kann sie nicht mitnehmen. Und an bestimmten Stellen sage ich, wenn es zu dünn ist, auch gerade was die Zukunftsaussichten sind, was die gesamte Ökonomie, was wir hier besprochen haben, dass man eventuell sagt, ich mobilisiere mein Kapital, gehe zur Miete, um dann frei zu sein bei eventuellen Zeitfenstern, die sich öffnen, eventuell auch umzuziehen in ein anderes Land, in ein anderes Gebiet. Nicht jeder muss ins Ausland gehen. Wenn man zum Beispiel in Deutschland sich auf dem Land niederlässt, versucht so weit wie möglich draußen, glaube ich, kann man auch gut diese Krise durchstehen. Es ist eben halt ein bisschen schwierig im Moment, überhaupt klare Andeutungen zu geben. Also das ist vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Finanzfragen. Andreas Pop, Finanzfragen, was nun? nachdem man einen Hashtag gesetzt hat, also dieses Rautezeichen, das findet ihr unter Telegram. Dann findet ihr auch so ein paar Tipps noch zur Anlage und zur Sicherung des Vermögens.
Sagt das nochmal geordnet?
Genau, also man geht auf die Suchleiste bei Telegram. Und da gibt man dann eine Rautentaste ein.
Also in meinem Kanal.
In Evas Kanal. Eva Herrmann offiziell. Dann gibt man dort oben ein in die Suchleiste Hashtag Andreas Pop Finanzfragen was tun. Ohne Punkt und Komma und ohne Leertaste hintereinander geschrieben. Und dann kommen da mehrere Podcasts, nur um so ein bisschen ein Gefühl zu sensibilisieren, wo man ist. Ich will gar nicht zu konkret in diese Beratungsdinge eingehen, weil es einfach viel zu schwer ist, tatsächlich die Zukunft zu beschreiben. Wir müssen nur erkennen, es ist fragil und deshalb ist es wichtig, wenn das Hauptvermögen die Immobilie ist, dass man die zumindest ins Kalkül mit einbezieht, im schlimmsten Fall sich sogar eventuell davon zu lösen, sofern es dann noch möglich ist.
Gut, dass hier nicht 83 Millionen zuhören jeden Tag, sondern dass es doch nur unterm Strich, naja, knapp 100.000 sind, die hier so auf längere Zeit in dem Podcast hören. Wenn davon jetzt ein paar ihre Immobilien verkaufen wollen, ist es nicht so schlimm. Es wäre anders, wenn es denn alle auf einmal tun würden. Glaubst du, dass so eine Entwicklung noch zu erwarten ist?
Dass sie es alle tun? Ja, das glaube ich schon. In dem Moment, wenn natürlich die tatsächlichen Zusammenbrüche sowohl bei den Aktienfonds, die Leute haben ihre Altersversorgung in Aktienfonds laufen, als auch in Immobilien haben, weil sie sagen, meine Immobilie ist meine Altersversorgung. Damit haben damals die großen Bausparkassen große Werbung mitgemacht. Wir verbauen ihrer Zukunft ein Zuhause oder so ähnlich. Und die sagen dann, dass die beste Altersversorgung ist eine eigene Immobilie. So hieß es damals. Und das stimmt eventuell nicht mehr. Und wenn da der Krach einkommt und ein Bruch zu verzeichnen ist, dann kann eine Kettenreaktion ausgelöst werden. Dann ist es allerdings schwierig, noch zu einem guten Preis was loszuwerden.
Vielleicht gehört das ja auch so mit zu den Plänen der Linken und Grünen, die ja in Hamburg schon gesagt haben, da sollen jetzt in manchen Gebieten keine Einfamilienhäuser mehr genehmigt werden, weil ihnen das generell ein Dorn im Auge ist, dieses Modell Einfamilienhaus, weil es ja viel zu viel Grundfläche benötigt für viel zu wenige Bewohner.
Genau, das ist der Punkt. Und man erkennt, man kann nicht mehr wirklich kalkulieren. Insgesamt mutet es an, als wird es in die Richtung 1984 George Orwell geben. Die Leute werden konzentriert in großen Gebäudekomplexen und bleiben dort wohnen, ähnlich der Plattenbauten des Sozialismus, wie wir ihn kennen. Und rundherum wird dann tatsächlich eine grüne Fläche entstehen. Das soll wohl die Vision sein. Aber so einfach geht es nicht. Man muss die Menschen auch irgendwo mitnehmen.
Die lassen sich zum großen Teil nicht mitnehmen. Und das ist auch wahrscheinlich die Entwicklung, in die wir gehen werden. Da hat Herr Schwab schon recht. Es wird auch Unruhen geben. Es wird Aufstände geben gegen diese Pläne. Aber vor allem, wenn man beobachtet, in welchem Tempo sie alles Mögliche durchpauken und peitschen möchten, zum Beispiel ja auch diesen EU-Impfpass, es wird nicht funktionieren. Es gibt immer welche, die nicht mitmachen, andere, die leaken, also die geheime Informationen nach außen geben. Und die Regierung und auch die Berater werden sich in Zukunft warm anziehen können, denn der Widerstand wächst und das ist auch gut so. Und da passt ganz gut die Meldung aus Amerika, aus den Vereinigten Staaten, nämlich sowohl in Texas als auch in Mississippi werden die Corona-Maßnahmen beendet. Das heißt, die Maskenpflicht wird abgeschafft, die Unternehmen dürfen öffnen, die Restaurants auch, die Menschen dürfen wieder arbeiten geben. All das soll ab dem 10., also nächster Woche, stattfinden. Damit werden sämtliche weitere Beschränkungen aufgehoben und kurz nachdem Texas, also der Gouverneur von Texas, der heißt Greg Abbott, das gestern verkündet hatte, ist dann auch Mississippi nachgezogen und hat gesagt, wir machen das auch. Jeder Mensch soll die Verantwortung für sich und andere tragen und nicht die Regierung soll das vorschreiben. Herr Abbott sagte, man soll natürlich keinen Fehler machen, denn Covid-19 sei damit nicht verschwunden. Allerdings würden die Genesungen, die Impfungen, die reduzierten Krankenhausaufenthalte und die sicheren Maßnahmen, die die Texaner anwenden, deutlich zeigen, dass staatliche Mandate nicht mehr nötig seien. Andreas, das klingt für mich wie ein wunderbarer Zukunftsfilm, nämlich dass offenbar aus, und das sind natürlich republikanische Gouverneure, die das entschieden haben, die also das jetzt tatsächlich in die Tat umsetzen, was der ehemalige Präsident Donald Trump angekündigt hatte, nämlich die Geschäfte wieder zu öffnen und sich unabhängig zu machen. Es scheint doch so zu sein, dass also eine Bewegung schon im Gange ist, die zwar zäh vorankommt, aber vorankommt.
Ja, also man muss wirklich erkennen, dass hier die Regierungen in Mississippi und auch in Texas offenbar nachgeben mussten, weil das Volk eventuell auch gesagt hätte, wir spielen nicht mehr mit. Und wenn sie nicht mehr mitspielen, ist die Regierung schneller weg und ein Staatssturz und ein Regierungssturz schneller, als man sich vorstellen kann. Und mit Regierungssturz nicht im Rahmen der bisherigen Parameter, sondern mit einer tatsächlichen Abschaffung der bisherigen politischen Ausrichtung hin zum Beispiel zu einer Demokratie. Wäre ja mal was Neues, eine Demokratie im Westen, wo vielleicht auch das Volk maßgeblich mitentscheidet an den politischen Maßnahmen, die gestartet werden. Was wir hieraus lernen können, ist, wie wichtig es ist, im kleinen Rahmen aktiv zu sein. Selbst wenn man seine eigenen Politiker, seine Abgeordneten in Deutschland, in Frankreich und jeder für sich massiv nervt und Druck ausübt auf seine eigene Regierung, nicht auf die EU. Die meisten verwechseln die EU mit Europa. Europa ist ein Gebiet und EU ist eine private Organisation, die sich an die eine Art Lobbykäse, der sich selbst an die Macht gehievt hat. Die EU sind nicht die Vereinigten Staaten von USA. Da gibt es eine Verfassung, da gibt es eine Unabhängigkeitserklärung und all diese Dinge. Das hat die EU alles nicht. Das ist wirklich wichtig, dass man das weiß. Und ich glaube, je mehr man Druck auf seine eigenen politischen Führermacht in seinem eigenen Gebiet, desto mehr werden sie auch mürbe und spielen nicht mehr mit. Und irgendwann muss man zurückrudern, weil die 3-4 Leute, die das Ganze steuern, wissen, dass sie nur 3-4 sind. Und die Masse, die Milliarden, die anderen.
Es sind sicher mehr als 3-4, die sich einig sind, wovon einige nicht bekannt sein dürften oder semi-bekannt oder nur in gewissen Zusammenhängen genannt werden. Darüber wollen wir auch gar nicht weiter spekulieren. Aber der Druck auf diese Leute wächst. Sie selber machen Druck, wollen die Welt impfen und dieser Druck kommt auf sie zurück. Sie selber sind es, die Angst schüren. Ich erinnere nur an das Papier des Bundesinnenministeriums von letztem Frühjahr, das auf der Methode von The Hammer and the Dance, eine Bill und Melinda Gates freundliche Plattform aus den USA entwickelt, was da als Grundlage genommen wurde, wo explizit gesagt wurde, die Menschen müssen Angst eingejagt bekommen, damit sie sich an die Regeln halten, die wir ihnen auferlegen werden. Und diese Angst wird auch auf die Akteure dieses Kartells zurückkommen. Also ich denke, die wirkt schon.
Ja, wenn ich da von 4 spreche, ist das natürlich sehr provokant gemeint und das ist auch gut. Vielleicht versucht ja einer zu widerlegen, dass es nicht 4 sind und kommt dann auf ein Komitee von ungefähr 300 Leuten. Und wenn wir die dann zu 7 Milliarden ins Verhältnis stellen, wird das Bild, die Grafik, die daraus entsteht, identisch sein. Ob das 4 oder 300 sind oder 500, das spielt eigentlich wirklich keine große Rolle. Es ist ein verschwindend kleiner Teil, der auf Kosten der Masse lebt.
Dennoch, das, was sie jetzt der Welt antun, den Menschen antun, wir beide reden öfter darüber, außerhalb dieses Podcastes, darüber, dass gewisse Ziele ja richtig sind, wie zum Beispiel die Abschaffung der Massentierhaltung und die Abschaffung der Umweltverschmutzung, über die aber hier gar nicht explizit geredet wird. Da gäbe es ganz andere Ziele. Aber letztendlich ist die Art und Weise, wie jetzt die Welt von diesen Leuten behandelt wird, wie die Menschen behandelt werden, dramatisch und nach dem Schöpfergesetz der Wechselwirkung. Nämlich, dass das, was der Mensch sät, auf ihn zurückkommen wird. So hat es ja auch Jesus ausgedrückt. Dieses Gesetz wirkt jetzt in vollem Umfang auf diese Leute zurück. Und ich könnte mir schon vorstellen, Andreas, dass auch, sagen wir mal, die Regierenden in Deutschland, Österreich, Schweiz, die ja heftig kritisiert werden von Verbänden, von Experten, von Bürgern, wenn Politiker rausgehen wollen und noch irgendwo vor Ort reden, was ja sehr selten geworden ist, das ist ja ein schöner Schutz, den sie sich mit diesen Maßnahmen auch gebaut haben, Das bedeutet, da sind dann schon viel mehr Leute, die unmutig sind und das wird wachsen. Das heißt, auch nicht umsonst wurde ja dieser Riesengraben in Deutschland um den Bundestag gebaut in Berlin.
Ja, genau, weil diejenigen, die die Führung inne hatten und maßgeblich mitverantwortlich waren und gesteuert haben, diese gesamte Wirtschaft der Welt dermaßen runterzufahren und schlecht zu fahren, wie es gemacht wurde. Denn eins ist wichtig, die tatsächlichen Argumentationen, was du gerade völlig richtig sagst, war ja, dass wir tatsächlich die Umwelt schonen müssen, die ganzen Dinge wieder neu renaturieren und wir wussten es alles. Und ich muss hier auf den Plan B nochmal hinweisen, der Wissensmanufaktur, den wir über Jahrzehnte aufgebaut haben und der vor 10 Jahren rausgekommen ist. Dort würden wir zum Beispiel einen Plan finden, wo die Wirtschaft den Menschen dient und nicht die Menschen der Wirtschaft wie in der Vergangenheit. Und das neue System wird genauso sein, dass wieder die Menschen der Wirtschaft dienen, beziehungsweise den Drahtziehern dahinter, die nur noch alles in ganz wenigen Händen halten.
Das könnt ihr euch angucken auf der Seite der Wissensmanufaktur Plan B. Könnt ihr alles lesen. Ein Riesenplan, der mich sehr fasziniert hat vor einigen Jahren, als ich ihn mir mal vorgeknöpft habe. Ja, vielleicht dauert es noch ein kleines bisschen bis dahin, aber so etwas Ähnliches wird wohl in der neuen Zeit hier umgesetzt werden können. Ich möchte noch mal kurz zu einem Ausspruch des russischen Außenministers Lavrov kommen, der sich nämlich geäußert hat zu der in der Europäischen Union geplanten Impfpflicht. Thomas Röper, der deutschsprachige Journalist, der in Russland lebt, hat das für uns auch übersetzt und die Russen, die ja sehr reisefreudig sind, sagt er, für die ist das schon interessant, ob sie jetzt in die EU einreisen können oder künftig nur noch mit einer Impfung. Und und Lavrov, der auf eine Frage eines russischen Journalisten geantwortet hat, sagte da Folgendes. Also er sagte, so wie ich es bisher verstehe, ist es noch eine Idee, die ausgearbeitet wird? Also der Schritt ist ja schon weitergegangen. Es wird so kommen. Es wird diesen Impfpass geben in der EU. Und er sagt, Lavrov sagt, es gibt dazu, wie ihre europäischen Kollegen schreiben, keineswegs eine einhellige Meinung. In der Brüsseler Bürokratie gibt es sehr ernste Bedenken. Viele äußern folgenden Gedanken, zitiert Lavrov. Die Idee verstößt gegen die Regeln der Demokratie, weil es eine Entscheidung der EU-Staaten gibt, dass die Impfungen freiwillig sind. Wenn ein sogenannter Covid-Pass eingeführt wird, widerspricht das dem Prinzip der Freiwilligkeit. Das bedeutet, die Menschen werden mit Gewalt gezwungen, zumindest wenn sie reisen wollen. Und ohne grenzüberschreitende Reisen können sich wohl nur die wenigsten in der EU ihr Leben vorstellen. Das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man praktisch das Haupt beugt und sagt, na ja, wenn es nicht anders geht, muss ich mich halt impfen lassen, dass ich an allem weiteren Leben teilnehmen kann. Hier sagt der Vertreter der russischen Regierung, das größte Land der Welt, sagt, flächenmäßig, genau, er sagt, dies widerspricht dem Prinzip der Freiwilligkeit, diese Idee verstößt gegen die Regeln der Demokratie. Braucht es eigentlich noch andere Worte, die einen stärken können, wenn man sagt, ich möchte mich nicht impfen lassen? Also ich meine, das ist ein Vertreter der russischen Regierung, wie immer die Mainstream-Medien über dieses Land auch schreiben mögen. Lavrov sagt weiter, also wir schauen mal, wie das endet. Ich hoffe, bei der Entscheidung wird die Meinung der EU-Mitglieder berücksichtigt und die Entscheidung wird ihnen nicht aufgezwungen, die eben das nicht möchten. Die Freiwilligkeit von Impfungen ist eine sehr ernste Frage. Wie sich das auf russische Bürger auswirkt, das kann ich nicht sagen. Wir müssen auf die endgültigen Bestimmungen warten. Wir haben die EU-Kollegen über unsere Kanäle darüber informiert, dass wir mit einer Lösung rechnen, die russische Bürger nicht diskriminiert. Da haben wir doch schon wieder das nächste Kriegspotenzial.
Naja, also das ist tatsächlich so mittlerweile, dass wenn man logische, strukturierte Nachrichten und Informationen haben will, dass man wirklich jetzt heimlich die Ostmedien konsumieren muss, um da noch was zu haben. Also der Irrsinn, den wir da im Westen haben mit den ganzen gegenteiligen Dingen, die sind natürlich ganz anders zu bewerten. Man wird das natürlich durch die Hintertür machen, diese Impfpflicht. Man kann alleine, das hatte ich ja gesagt, durch diesen Corona-Index, wenn in diesen Corona-Index viele Parameter, unter anderem auch die Impfquote eines bestimmten Gebietes reinkommt. Das heißt, wir haben da eine Gemeinde mit 5000 Menschen und da muss die Impfquote eine bestimmte Größenordnung haben. Und da gibt es besonders viele Impfgegner. Dann kann es sein, dass angeordnet wird, dass aufgrund der nicht ausreichenden Impfquote, die ja in diesen Corona-Index mit einfließt, dass deshalb beispielsweise diese Leute Repressalien zu erwarten haben, nicht ihre Gemeinde verlassen dürfen und so weiter. Damit baut man natürlich innerhalb der Gemeinde einen Druck gegen die Impfgegner auf, und zwar aus der eigenen Bevölkerung. Das sind ja die ganz zynischen und perfiden Maßnahmen, die dahinter stehen. Und genau da müssen wir versuchen, uns vor zu schützen. Wenn ich mir allerdings ansehe, die exponentiellen Totenzahlen nach den Impfungen, ich glaube, das kann man nicht mehr lange geheim halten und die Sache geht nach außen. Und dann könnte es sein, dass diese Impfkampagne noch so lange durchgezogen wird, wie man es irgendwie kann, um sie dann abzubrechen. Aber zumindest hat man dann ja einen Teil erreicht, was immer man damit erreichen wollte.
Also es wird ja von der Regierung, von der deutschen Regierung, von vielen anderen gar keine Alternative angeboten zu einer Impfung. Das ist von Anfang an dieser Mikrobenpandemie klar gewesen. Donald Trump, damals noch US-Präsident, hat sich weltweit in den Medien einen weiteren Stempel des Verschwörers eingehandelt, weil er zum Beispiel auf andere Medikamente verwiesen hat, außer Impfungen, nämlich zum Beispiel, wie hieß das, Remdesivir, das war ein Medikament. Dann hat er gesprochen über Hydroxychloroquin, so heißt es. Und er hat gesprochen von Chlordioxid, CDL. Das haben wir ja jetzt auch schon seit einigen Tagen hier thematisiert. Da gibt es den Wissenschaftler Andreas Kalker, der ein Buch darüber geschrieben hat, der inzwischen nach Mexiko ausgewandert ist, weil er in Deutschland zu viele Probleme hatte. Und ich weiß nicht, ob wir es schon eingestellt haben. Es gibt ein Video, in dem spricht sich auch Professor Sucharit Bhakti klar für CDL aus. Das, was wir neulich schon mal hier zum Besten gegeben haben, aufgrund einer Leserzuschrift, man kann zum Beispiel mit CDL gurgeln, bevor man eine Testung macht. Denn CDL, ich komme gleich mal zu näheren Fakten dazu, denn wir haben wieder mal eine Zuschrift bekommen von jemandem, der sich sehr, sehr gut in diesen alternativen Heilmitteln auskennt. Und wir haben ja viel berichtet darüber, dass zum Beispiel der Schweizer Naturheilpraktiker Christopher Vasey sein absolutes Augenmerk immer gelegt hat auf das Immunsystem. Und das ist auch das Beste, was der Mensch tun kann, um nicht zu erkranken, um nicht von einem Virus geplagt zu werden. Wer Angst hat, wer unter Stress steht, wer sich ungesund ernährt, wer seinen Körper übersäuern lässt, der ist viel anfälliger für solche Dinge als derjenige, der versucht, in der Mitte zu bleiben, der versucht, sich gesund zu ernähren. Viel Gemüse, viel Salat, bitte wenig, wenig Fleisch. Es wird immer deutlicher, dass es schon wichtig ist, das Hauptaugenmerk eben auf die gesunden Lebensmittel, die gesunden, also Gemüse und Obst, zu legen und sich natürlich auch in der inneren Balance zu befinden. Dafür machen wir ja jeden Abend das Abendgebet, dass wir es schaffen, das nicht mal hinzubekommen, sondern als durchgängige innere persönliche Haltung, Stärke, Widerstandskraft gegen alle möglichen Angsteinflößungen, weil wir ja nun wissen, dass das das Ziel ist. So, und nun hat uns hier jemand einige Informationen zukommen lassen, die sehr interessant sind. Wir hatten neulich darüber gesprochen, dass in afrikanischen Ländern, in Tansania, Madagaskar und so weiter, die Regierungschefs Impfstrategien ablehnen und sagen, also sie haben auch zum Teil die WHO-Vertreter aus dem Land geworfen und jene, die im Auftrag von großen Pharmainteressenten Geld angeboten haben, dass da Impfpflichten eingeführt werden. Nein, diese Stammesführer sagen, wir haben unsere eigene Medikation, zum Beispiel Artemisia annua. Das ist der einjährige Beifuß. Und hier heißt es, es wurde ja aus mehreren afrikanischen Staaten berichtet, dass Artemisia annua als Heilmittel oder Prophylaxe für Covid-19 erfolgreich zum Einsatz kommt. Unsere Firma war bis 2019 vermutlich der größte Vertrieb für Artemisia annua in Europa. Dann plötzlich Anfang September 2019, also wohlgemerkt wenige Monate vor dem Ausbruch der Mikrobe, wurden in einem unserer Lager mehrere Dosen von den Gesundheitsbehörden beschlagnahmt und in Anführung untersucht. Die Schlussfolgerung: Da es handelt sich bei diesem Novel Food dass es sich um ein Novel Food handelt, und es einer Zulassung mit placebo-kontrollierten Studien, die kosten ungefähr im siebenstelligen Bereich, bedarf. Das heißt, Andreas, man hat da einen Stempel draufgegeben, das heißt jetzt Novel Food, und das geht so nicht, sondern da werden jetzt Anforderungen deutlich.
Ja, das ist der Klassiker, dass tatsächlich die Pharmaindustrie, also die Chemieindustrie, die auf chemischen Wege in Reaktoren Medikamente produziert, die Vorgaben macht, obwohl wir alle wissen, dass die Medikamente basieren alle auf den Naturgesetzen und auf dem, was uns die Natur zur Verfügung stellt. Und wenn einer mit den natürlichen Mitteln etwas machen will, dann reicht das nicht, sondern es muss natürlich etwas sein, um ein Vitamin C beispielsweise ein Gramm zu produzieren, werden kiloweise Müll fällig, alleine nur durch ein Gramm Vitamin C, während man es normal natürlich auch nehmen könnte durch bestimmte natürliche Gemüsesorten.
Paprika, rote Paprika haben einen hohen Vitamin C-Anteil, aber natürlich auch sämtliche Zitrusfrüchte und mehr. Da ist das Internet voll übrigens mit Empfehlungen. Und bevor ich jetzt hier weiter lese, ganz kurz nur, ich habe die letzten 2-3 Tage immer so einen leicht trockenen Husten gehabt, der wollte irgendwie so sich verbreiten. Und ich habe erst gar nicht dran gedacht. Und dann hatte ich meine Pilogrip genommen von Hildegard. Da wurde es schon viel besser natürlich. Und dann fiel mir ein, meine Güte, ich habe ja den Huflattich. Und wir hatten ja letztes Jahr hier Hinweise gegeben, wie ihr eure Kräuteressenzen bitte selber ansetzt. Und ich habe nur ein paar Tropfen von dem Huflattich-Extrakt genommen mit ein bisschen Wasser. Null, zero, nada, nichts mehr. Und das bitte, wenn jetzt bei euch die Pflanzen wieder wachsen. Huflattich, wenn ich weiß, wie er aussieht, der heißt Huflattich, weil er aussieht wie ein Huf, ein Pferdehuf. Geht ins Internet, schreibt Huflattich, Fotos oder Bilder, dann seht ihr, wie der aussieht. Und bitte sammelt Huflattich, wenn er schon so ein bisschen Kraft bekommen hat. Wascht ihn, zerkleinert ihn, setzt ihn an, das Glas ungefähr, ja, ein gutes Drittel füllen damit und den Rest auffüllen mit Korn oder mit Wodka, hinstellen, 6 Wochen lang ziehen lassen, durch Sieb gießen in dunkle Flaschen, dunkel lagern, und ihr habt das beste Hustenmittel der Welt. Wirklich. Es ist also derartig schnell erkennbar, wie es wirkt. Und deswegen bin ich natürlich auch, was das Artemisia annua angeht, schon lange habe ich das im Blickpunkt. Und dieser Zuträger hier schreibt weiter: Den notwendigen Nachweis, dass Artemisia annua bereits vor 1997 als Nahrungsergänzung verkauft wurde, konnten wir leider nicht erbringen. Und die Konsequenz war, dass das Gesundheitsamt den gesamten Bestand beschlagnahmte. Das Produkt durfte nicht mehr verkauft werden und wir mussten einen Rückruf des Produkts durchführen. Tausende Kunden der letzten Monate mussten informiert werden, die Kaufsumme musste zurückerstattet werden. Und es war egal, es half keine Erklärung mehr. Die Tatsache zum Beispiel, dass genau dieser einjährige Beifuß bei Hildegard von Bingen schon zum Einsatz kam, also sie diesen empfiehlt und er seit Jahrhunderten auch bei Maria Treben und bei Stoll und so weiter einen absolut festen Platz als Heilpflanze und Nährstofflieferant hat, wurde nicht berücksichtigt. Ja, und es handelt sich hier natürlich um eine zeitlich interessante Koinzidenz, denn das Produkt hätte ja möglicherweise ab Februar 2020, als die Mikrobe losging, einen großen zusätzlichen Nutzen für viele Menschen in Europa haben können. Und ja, jetzt hat man es halt zufällig aus dem Verkehr gezogen. Ich kann nur sagen, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch in der EU irgendwo, es ist verboten in der EU, genau. Er schreibt es hier auch, das hatte ich auch vorher schon mal irgendwo gelesen. Die kleinen Hersteller sind alle beschlagnahmt und es ist verboten. Hier in Kanada ist es überhaupt kein Problem. Da kann man bei Amazon reingehen und kann Artemisia annua bestellen. Und genauso verhält es sich nämlich mit dem CDL, mit dem Chlordioxid. Auch das, ich meine, das kann man schon noch bestellen in Deutschland. Und wie gesagt, nicht nur Professor Bakti, sondern viele andere sagen, bevor man testet, einfach damit gurgeln. Das muss allerdings kühl gehalten werden. Also was ich da neulich erzählt habe, einfach ein Fläschchen in die Handtasche packen, ist wohl keine so gute Idee, weil es sich um eine Art Gas handelt, was sich damit dann verflüchtigt. Aber nochmal zu Chlordioxid. Die Leute, die das propagiert haben, verbreitet haben, wie Andreas Kalker oder MMS geht in die Richtung wie Chlordioxid, ist aber nicht das Gleiche. Das war ja Jim Humble aus den USA. Die Leute sind alle verfolgt worden, die sind aus ihren Ländern gejagt worden. Und hier heißt es zum Beispiel, manche brauchten Bodyguards, konnten gar nicht mehr alleine irgendetwas tun. Und 2014/15 ist viel diskutiert worden über wirklich große Heilerfolge dieser Essenzen. Und Kinder sollen von Autismus vollständig geheilt worden sein. Und wie gesagt, Andreas Kalker und Kerry Rivera, die beiden Namen werden in diesem Zusammenhang immer wieder genannt. Bei denen sind, wie gesagt, Privatdurchsuchungen in der Praxis durchgeführt worden, Steuerprüfungen und so weiter. Kalker sitzt jetzt in Südamerika, in Mexiko und er forscht weiter, er veröffentlicht seine Arbeit auch weiter. Dort kann er es offenbar auch tun. Und dort ist es eben auch die Regierung und dort sind es die Regierungen auch in Südamerika mehr und mehr, die sich diesen natürlichen Heilmitteln wieder zuwenden. Auch das, Andreas, kann natürlich der großen Pharma-Lobby überhaupt nicht gefallen. Man wird diese Leute weiterhin versuchen zu verfolgen, aber es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen bald.
Ja, vor allem wird das natürlich ganz deutlich, wie hier die Machtgefüge aufgestellt sind, dass also jemand, der mit natürlichen Mitteln tatsächlich die Menschen versucht, gesund zu halten und auch instand zu halten, dass der mit Hilfe, zur Hilfenahme des Staates eliminiert wird quasi. Der wird rausgenommen, da werden eben halt Durchsuchungen gemacht in allen Formen und da wird dann mit Formfehlern gearbeitet. Du hast nicht die entsprechenden Testreihen gemacht, mit die siebenstellig eben halt sind. Also Millionen kosten im Prinzip. Während auf der anderen Seite so eine gewisse Doppelmoral der Rechtsstaatlichkeit erkennbar ist, dass die Testverfahren für die Impfstoffe teleskopiert wurden, also quasi ineinander gelaufen. Man hat also nicht gewartet, bis eine Testreihe abgelaufen war, um dann die nächste, die darauf aufbaut, zu machen, sondern bevor die Ergebnisse der ersten Testreihe vorlagen, hat man bereits mit der nächsten Testphase begonnen, ohne Ergebnisse aus der vorherigen überhaupt vorliegen zu haben. Das ist ein ganz klarer Verstoß gegen wissenschaftliche Standards und das halte ich auch für hochgradig gefährlich, zumal es hier auch um genverändernde oder genverändern könnende Impfungen geht. Das ist dann alles nicht so wild. Diese Doppelmoral ist doch nun wirklich so oberdeutlich, aber das ist nur dann möglich, wenn man den Staat in seine Gewalt nimmt, in den Schwitzkasten hat. Das heißt, wir haben hier keine staatlichen Anordnungen, sondern private Anordnungen, die den Staat im Schwitzkasten hat und nur noch ausführt.
Ja, und während all diese wirklich zum Teil unmenschlichen Lockdown-Maßnahmen durchgeführt werden, von zum Teil wirklich gewissenlosen Leuten, die an das Schicksal der Alten, der Jüngeren, der Kinder, der Kleinstkinder nicht denken, geht den Kindern viel Lebenssinn verloren, viel innere Freiheit und äußere Freiheit, werden viele Kinder gebrochen. Jetzt ist gerade veröffentlicht worden, eine ganze Generation geht dem Kinder- und Jugendsport verloren. Zehntausende melden sich wegen des Corona-Lockdowns aus den Sportvereinen ab. Eine Millionengrenze könnte bald bundesweit erreicht sein. Und das ist eine aktuelle Studie der Deutschen Sporthochschule Köln, die erwartet, dass jeder zweite Sportverein in Deutschland in den kommenden 12 Monaten eine existenzbedrohliche Lage einnehmen wird. Und natürlich ist die Ursache wieder die Lockdown-Maßnahmen. Und Andreas, das ist ja alles etwas, was gesund wäre. Sport, ja. Regelmäßiger Sport, draußen im Freien. Die Leibesübungen sind mehr als gesund und all das wird jetzt abgeschafft, ersatzlos mehr oder weniger gestrichen. Man schaut nahezu gelangweilt und kommentarlos dem Untergang vieler wirklich menschlicher Ressourcen zu.
Ja. Und man schafft sich tatsächlich Märkte von Seiten der Pharmaindustrie. Das muss man ganz klar sagen. Denn die Menschen, wie du gerade sagtest, schon richtig, die sich nicht mehr bewegen und nur noch durch einen Lappen durchatmen und nur noch mit Infektionen mehr oder weniger versucht, sich zu beschäftigen, permanent sich mit diesem Thema Krankheit auseinandersetzen müssen. Das macht ja auch was mit der Psyche. Das schafft natürlich einen brillanten Nährboden für die Wirtschaft. Auf der einen Seite sagt man, wir wollen also einen Schrumpfungsprozess einleiten. Wir wollen also nicht mehr die Welt zerstören mit Umweltbelastungen, wenn es nicht sein muss. Auf der anderen Seite werden aber die chemischen Reaktoren angetrieben, um noch mehr Chemikalien in die Menschen reinzupumpen, die man ja vorher aus der Erde extrahieren muss. Also das hat auch was mit Umweltverschmutzung zu tun. Aber da spielt es keine Rolle. Da geht es offenbar um Profit. Das ist das, die Doppelmoral und die Abschaffung der Rechtsstaatlichkeit.
Ja, das soll es für heute sein. Wir wissen, das sind keine aufbauenden Programme, aber auf der anderen Seite gibt es doch auch immer etliche Meldungen, die wirklich dann gut tun. Man sieht, es kommt Widerstand, man sieht, es gibt Alternativen. Und in diesem Sinne sollten wir uns einfach orientieren, in der Mitte bleiben, in der Stabilität bleiben, gesunde Ernährung und vor allem den Blick nach oben, Gott vertrauen. Es wird alles gut. Und wenn es noch ein bisschen dauert, dann müssen wir einfach stabil bleiben und standhalten.
Auch wir müssen uns ab und zu einmal wieder schütteln, damit wir wieder in die gute Laune zurückkommen. Aber wir wollen weiterhin gut gelaunt durch den Tag laufen, am liebsten mit euch. Eva wird nachher mit euch den Gebetskanal wieder befüllen und da freue ich mich schon drauf. Und alles wird gut. In diesem Sinne, jetzt gibt's Kaffee aus der guten alten Jura-Maschine.
Sag mal, hast du einen Vertrag mit Jura?
Nein, aber ich habe Jura studiert, wie du weißt, die Betriebsanleitung.
Ja, der Einzige, der hier die Kaffeemaschine reinigen kann, bist du.
Ja, das ist ja nicht nur die Kaffeemaschine, ich bin ja hier sowieso der Reiniger vom Dienst.
Ich komme drauf zurück.
Besonders wenn unser Hund reinkommt, bin ich am Reinigen.
Also dann, bevor wir hier in Einzelheiten gehen, wir wünschen euch einen schönen Tag. Ciao.
Alles Liebe. Ciao, ciao.